SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mein Name ist Pascal Fournier, hallo. Das Bundeskabinett hat den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr und auch gleich noch die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 auf den Weg gebracht. Um den Etat 2025 war ja lange gestritten worden. Erst vor rund zwei Wochen hatten sich Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck auf die Kernpunkte verständigt. Wie der Plan für das kommende Jahr aussieht, das fasst unser Berlin-Korrespondent Martin Polanski zusammen.
Im kommenden Jahr soll der Bund knapp 481 Milliarden Euro ausgeben können. Etwas weniger als 2024, aber deutlich mehr als zu Beginn der Haushaltsberatungen geplant war. Außenministerin Baerbock und Entwicklungsministerin Schulze müssen mit weniger Geld auskommen als 2024, mehr zur Verfügung haben, unter anderem Verteidigungsminister Pistorius und Verkehrsminister Wissing. Die Vorgaben der Schuldenbremse will Finanzminister Lindner einhalten. Allerdings derzeit weist der Entwurf noch eine Lücke von 17 Milliarden Euro auf. Da muss also noch nachgearbeitet werden.
Im Kabinett ist der Haushaltsentwurf für das nächste Jahr sicher auf keinen allzu großen Widerstand gestoßen. Der kommt aber trotzdem, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und zwar im Bundestag. Da wird es der Haushaltsentwurf in seiner jetzigen Form schwer haben. Das kündigte heute Morgen der Vorsitzende des Bundestagshaushaltsausschusses Helge Braun von der CDU im Deutschlandfunk an.
Der Bundesfinanzminister bittet eigentlich mit diesem Haushaltsentwurf uns als Haushaltsausschuss ihm schon zu vertrauen, dass er dann am Ende die richtigen Programme auswählt. Und ich finde, die Bürger haben schon einen Anspruch, dass sie von Anfang an wissen, was geht und was geht nicht. Und deshalb ist die Art dieser Haushaltsaufstellung etwas, was wir im Haushaltsausschuss noch sehr kritisch diskutieren werden.
Sie kennen mich. Schlichter kann ein Politslogan kaum noch sein. Er stammt natürlich von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die meisten haben ihn schon mal gehört, nur er stimmt einfach nicht. Was wir sicher wissen, Merkel hat heute Geburtstag und zwar nicht irgendeinen, sie wird 70. Ansonsten aber müssen selbst enge Weggefährten der Politikerin zugeben, nein, eigentlich kennen sie Angela Merkel auch nicht. Was vielleicht daran liegt, dass halt alles im Fluss ist, das räumt das Geburtstagskind persönlich ein.
Wer bin ich heute? Und da bin ich manchmal schon ein bisschen erschrocken. Ich bin Bundeskanzlerin AD. Ich bin keine ganz normale Bürgerin.
Stimmt, sonst würde der 70. heute sicherlich nicht diese Aufmerksamkeit erfahren. Gefeiert wird heute übrigens im kleinen Kreis, später gibt's aber noch eine große Feier, inklusive Vortrag eines Kunsthistorikers, der sich dann mit politischer Ikonografie beschäftigen will. Die Notfallversorgung hierzulande ist bisweilen selbst ein Notfall. Langes Warten in einer überfüllten Notaufnahme, überlastete Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, verunsicherte Patientinnen und Patienten. Dagegen will Bundesgesundheitsminister Lauterbach nun angehen. Heute hat er dem Bundeskabinett ein Reformpaket zum Beschluss vorgelegt. Was dem Minister im Einzelnen vorschwebt, fasst unsere Berlin-Korrespondentin Birte Sönnigsen zusammen.
Im Krankenhaus soll es einen zentralen Tresen geben, an dem entschieden wird, ob ein Patient tatsächlich ein Fall für die Notaufnahme ist oder zu einer Notfallpraxis geschickt wird. Diese Praxis soll in der Regel schnell auf dem Krankenhausgelände erreichbar sein. Wer überhaupt kein Notfall ist, soll einen Termin in regulären Praxen vermittelt bekommen. Auch am Telefon sollen die Notfälle besser sortiert werden. Bei einem echten Notfall, etwa einem Unfall oder einem Herzinfarkt, wird auch in Zukunft schnell ein Rettungswagen losgeschickt. In anderen Fällen werden Patienten zum Beispiel mit einer Ärztin zur Videosprechstunde verbunden.
Fokus Südwest.
Die Notfallversorgung soll also besser werden, findet der Bundesgesundheitsminister. Und tatsächlich zeigt eine SWR-Recherche, wirklich gut ist sie in vielen Teilen Deutschlands nicht. Vor allem bei der Reanimation nach einem Herzstillstand hapert es teilweise erheblich. Das zeigt eine SWR-Auswertung bundesweit erhobener Daten. Wie es um die Notfallversorgung in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz konkret steht, das fasst Gina Lamela zusammen.
Bislang waren im Südwesten pro Jahr von 10.000 Reanimationen nur gut 1.300 erfolgreich. Die Ursache sind oft komplexe, strukturelle Missstände, wie zum Beispiel zu späte Reanimation durch Umstehende am Notfallort, ein fehlendes Qualitätsmanagement in der Leitstelle und dass keine Ersthelfer-Apps genutzt werden. Diese Defizite könnten behoben werden, wenn Strukturen und Abläufe an lange bekannten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet würden.
Um die Sicherheit im Nahverkehr zu erhöhen, hat die Deutsche Bahn erstmals Mitarbeiter in Rheinland-Pfalz mit Bodycams ausgerüstet. Laut Bahn tragen Kundenbetreuer in den 5 Regionalexpresslinien im Land sowie in der S-Bahn Rhein-Neckar Körperkameras. Einzelheiten von unserem Reporter Martin Gärtner.
In den Zügen hängen nach Angaben der Bahn Plakate, auf denen darauf hingewiesen wird, dass die Reisenden gefilmt werden, wenn die Kundenbetreuer die Fahrkarten kontrollieren. Die Zahl der Angriffe auf Bahnmitarbeiter steigt. Im vergangenen Jahr gab es laut Unternehmen deutschlandweit über 3.100 Fälle. Die Deutsche Bahn hat auf ihren rheinland-pfälzischen Regionalexpresslinien und bei der S-Bahn Rhein-Neckar zunächst 50 Kundenbetreuer mit Bodycams ausgerüstet. Weitere Mitarbeiter bekommen laut Bahn ab Ende des Jahres eine kleine Kamera.
Am Freiburger Münster wird gerade mal wieder gearbeitet. Irgendeine Ecke muss ja praktisch immer saniert werden. Gerade musste ein Strebepfeiler ersetzt werden und das bietet die Gelegenheit, sozusagen einen Gruß in die Zukunft zu schicken. Eine Zeitkapsel. 37 Freiburger Schulklassen haben Vorschläge für eine solche Zeitkapsel eingereicht. 3 davon wurden am Vormittag tatsächlich eingebaut. Münsterbaumeisterin Anne-Christine Brehm wollte heute Morgen im SWR Aktuell Interview noch nicht verraten, welche der Vorschläge gewonnen haben. Aber bei den Einreichungen, da hat sie etwas bemerkt.
Die Frage war zum Beispiel, was für Tierarten leben noch in der Zukunft? Oder wird die Klimakatastrophe, wird es noch lebenswert sein? Werden die Bienen noch existieren? Aber auch die Frage des Rassismus, wie werden wir zusammenleben? Wird es Rassismus noch geben oder schaffen wir ein friedliches Zusammensein, in dem kein Krieg herrscht? Also solche Gedanken haben sie sich gemacht. Und ich persönlich muss zugeben, das hat mich sehr berührt, weil ich bin in den 90er Jahren jung gewesen und da war einfach so eine Aufbruchstimmung mit Europa. Und ich hatte jetzt das Gefühl, dass für die heutigen Jugendlichen, die blicken eher pessimistisch in die Zukunft, was ich traurig fand.
Die Freiburger Münsterbaumeisterin Anne-Christine Brehm. Es passiert nicht oft, dass im Kraichgau ein U-Boot eintrifft. Dafür ist der Neckar einfach zu flach. Aber gestern ist es passiert. Das einstige Marine-U-Boot U-17 ist gestern in Bad Rappenau im Kreis Heilbronn angekommen, per Tieflader. Dort machte der knapp 49 Meter lange 350 Tonnen Koloss erstmal Station. Heute früh ging's auf die nächste Etappe. Viele Schaulustige wollten sich diese vermutlich ziemlich einmalige Gelegenheit nicht entgehen lassen.
Ja, ist ein Erlebnis, einmalig.
Also es ist schon wirklich gigantisch und es ist schon beeindruckend, wenn man dann so ein Ding auch mal in echt sieht.
Ich finde es faszinierend, vor allen Dingen, was überhaupt dafür Equipment notwendig ist. Die Zuschauer sind auch toll und drängeln sich wahnsinnig, aber ich finde es wunderschön.
Endlich was los hier in der Stadt?
Das ist total irre, wenn man das so sieht, so vor der Kirche. Wir waren letzte Woche schon in Heidelberg und haben uns das auf dem Fluss mal angeguckt. Und dann sind wir nochmal hier, um das also einfach an Land auch nochmal zu sehen. Also, coole Sache.
Heute Abend wird es dann wieder besonders spannend. Da muss U17 nämlich einen Bahnübergang passieren und dafür auf die Seite gedreht werden, damit es unter den Oberleitungen der Bahn durchpasst. Technisch eine echte Sensation, die weltweit mit Interesse verfolgt wird.
Und sonst so?
Ist heute der Welt-Emoji-Tag. Die kleinen Bildchen, Piktogramme, Logogramme oder auch Ideogramme. Naja, jedenfalls Smileys und Co. sind ein nicht zu unterschätzendes Kommunikationsmittel. Sie verstärken die Mitteilung, ich liebe dich zum Beispiel mit Herzchen, war da was mit Heiligenschein oder auch ich bin stinksauer inklusive wutschnaubenden Emojis. Sie helfen auch bei der Einordnung der Botschaft. Nicht so ernst gemeint, nur ein Scherz, Achtung Ironie. Und weil ein Lächeln überall auf der Welt ein Lächeln ist, sollte man meinen, naja, Emojis sind sicher ein universelles Kommunikationsmittel ohne jede Sprachbarriere. Das stimmt. Und doch gibt es nationale Eigenheiten bei Emojis. Zum Beispiel kennt unsere Peking-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt ein paar ganz typisch chinesische Emojis.
Aus dem Kampfsport gibt's ein Emoji mit Siegerfaust und einem roten Stirnband. Damit kann man jemandem viel Erfolg wünschen bei einer Prüfung zum Beispiel. Außerdem gibt's Hände, die den Kung-Fu-Gruß machen. Das ist eine sehr respektvolle Geste und das wird zum Beispiel in der Arbeitswelt genutzt. Es gibt auch ein ganz süßes Emoji, das ganz genüsslich ein Stück Wasser Wassermelone ist. Es hat so hochgezogene Augenbrauen und schaut dabei zur Seite, als würde es jemandem ganz gespannt zuhören. Und es wird tatsächlich genutzt, um zu zeigen, dass man ganz gebannt zuhört beim neuesten Gossip. Es kann aber auch heißen, dass jemand alles mitliest, aber die Diskussion eigentlich unnötig findet und nichts dazu zu sagen hat.
Ganz sicher auch ein universeller Emoji, Zeigefinger auf die Lippen. Ich sag jetzt nichts mehr.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.